Annegret, glaube ich, ne? Ach, nach der Theorie müsste ich jetzt sagen, der Hirte, ich bin noch nicht sicher, wo der Hirte geistlich steht. Wenn der Hirte also es gibt Hirten, die sind so auf die Gemeinde in ihrer Verfassung, in ihrem Zustand fixiert, die hüten zusammen, sagte mein früherer Bischof Wölber. Nicht Wölbern, sondern Wölber, Hans-Otto Wölber. Zusammenhüten, die sind so auf Integration bestimmt, so auf den Status quo, die haben keinen Blick für das auch. Deswegen müsste es unter Umständen auch Reibungen geben. Ich weiß nicht, ob es ein Modell gibt, das für alle Zeiten passt. Ich denke, es gibt auch eine Provokation. Evangelisten haben einen Blick für andere Dinge als Hirten. Hirten sagen, was dient dieser Gemeinde, wo hat sie Wunden, wo muss sie weinen, wo ist sie traurig, wo muss sie Hilfe haben. Der Evangelist guckt nach draußen und geht weiter. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass der Hirte einen Blick hat für das, was ihm fehlt. Also ich kann von mir sagen, ich bin ja nun jahrelang, jahrzehntelang Hirte gewesen einer lokalen Gemeinde. Ich habe nicht eine ausgeprägte prophetische Gabe, genau genommen gar keine. Zumindest nicht eine Manifest. Vielleicht so ein bisschen was davon habe ich vielleicht doch, aber nicht Manifest. Ich habe aber sehr darauf geachtet, dass die prophetische Gabe, die ich nicht habe, in unserer Gemeinde großen Raum einnimmt, dass sie gewürdigt wird. Ich habe darüber gelehrt, ich habe darüber ermutigt, sodass sie bei uns auch ziemlich stark ist. Der Hirte muss auch seine Begrenzung ergänzen, wo er selber etwas nicht hat. Oder es gibt Hirten, die haben gar keine seelsorgerlichen Begabungen, sondern powern so durch. Oder Evangelisten noch mehr. Also ich glaube, dass das Zusammenspiel immer ein bisschen schwierig ist und dass es nicht ein Patentrezept gibt. Und der Evangelist muss sich aber auch an... Also eine Gemeinde, die nur von einem Evangelisten geleitet wird, ist wahrscheinlich in kurzer Zeit kaputt. Also, bitte? Also ich bin da unsicher, ob das, weil man hört Jesus unterschiedlich. Ja. Also in der Praxis sind unsere Gemeinden sehr stark von dem Gabenspektrum ihrer Pastoren geprägt. Das muss aber immer wieder ergänzt werden durch fremde Einflüsse, durch neue Einflüsse, damit es keine Monokultur gibt. Ich habe mal in Amerika eine Gemeinde mit einer Studiengruppe besucht, ich will jetzt nicht den Namen, ein ganz berühmter Amerikaner, der diese Gemeinde geleitet hat. Der hat eine ausgeprägte Lehrgabe, hat ganz viele Bücher geschrieben und ist ein erklärter Anticharismatiker. Bleiben gar nicht so viel mehr übrig. Er hat gesagt, ihr könnt mich als Pastor haben, wenn ich jeden Tag 5 Stunden studieren darf und schreiben darf. Sie haben ihn auch als Pastor genommen. Und ich habe erlebt, wie er dann seine Bibelarbeit machte und überall saßen die Leute in der großen Kirche und schrieben mit. Ich denke, diese Kirche ist auf der Dauer unterversorgt. Weil Lehre ist wichtig, aber Lehre ist nicht alles. Es muss auf dem Teller Gemüse sein und Kartoffeln und Fleisch, nicht nur Fleisch und nicht nur Kartoffeln, nicht nur Gemüse. Nicht nur sowas, wenn du die Sprache verstehst. Natürlich verstehst du die. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es ein Patentrezept gibt. Es gibt vertrauensvolle Beziehungen, es gibt Hören aufeinander, es gibt sich in Fragestellungen. Wir haben ja auch unsere Wahrnehmung. Ich meine immer, Männer sehen bestimmte Dinge, die Frauen eher nicht so sehen, aber noch viel mehr umgekehrt. Meine Frau sagt mir, komm mal mit mir in den Garten, ich zeig dir mal eine Blume. Sie sagt, du hättest sie nie gesehen. Gut, ich bin da etwas beschränkt, das gebe ich auch zu. Aber auch sonst, weil ich ein Mann bin, würde ich bestimmte Dinge eher sehen als andere und umgekehrt auch. Und so ist es auch mit den Gaben. Die Gabenträger sehen bestimmte Dinge, was passieren muss, und der andere sieht das nicht so. Man muss sich aufeinander hinweisen und ergänzen. Ja, Annegret, ich verstehe das ja auch. Ich kann nur sagen, ich glaube nicht, dass es eine 1-7-Punkte-Regelung gibt. Ja. Und dann kommt ein prophetisches Wort, das sagt vielleicht gerade, wir sollen die Außenstehenden nicht vergessen, das ist ja wieder ein Impuls, und dann überprüfen wir unsere Prioritäten oder wir machen einen natürlichen Gemeindewirkungstest und gucken, ob wir bedürfnisorientierte Organisationen genug Raum geben. Darüber kann dir Sabine etwas erklären, wenn du es nicht weißt. Gibt es weitere Ergänzungen oder Fragen? Also, wenn man alle Texte nimmt, gibt es eine breite Streuung. Zum Beispiel die Offenbarung des Johannes wird ja allgemein als Spätschrift bezeichnet, ist ein Dokument urchristlicher Prophetie. Man muss ja davon absehen, dass sie zwar eine literarische Form hat, aber doch nicht. Also ich glaube zumindest, dass es ursprünglich empfangene Prophetie war und nicht nur ein Stilmittel. Dass die 7 Sendschreiben wirklich empfangen wurden als Botschaft von Christus. Sie wurden dann redigiert, das ist völlig klar, und wurden in einen Fluss gebracht. Aber ich glaube, sie waren echte Prophetie. Wenn man das akzeptiert, dann hätte man ein ziemlich spätes Zeichen der Prophetie. Die Apostelgeschichte ist ja auch nicht vielleicht ganz früh geschrieben worden und hat deutlich Hinweise auf aktuelle Prophetie. Also ich glaube, die Spuren sind viel größer, als man manchmal denkt. Man muss einfach mal alle Texte lesen. Wenn man es aber nicht so sieht, dann ist die Frage, ob es nicht auch schon Verfallserscheinungen gibt, die früh eingesetzt hätten. Ich kann ja auch sagen, Gott hat die Gabe, also ich bin mir gerade bei der Gabe der Prophetie so sicher, dass sie für alle Zeiten bestimmt ist, weil die Texte das so sagen. 1. Korinther 12, Gott hat eingesetzt die Propheten. Wenn es da nicht, erstens ist das Schweigen, du kennst das ja schon, was ich jetzt sage, das Argumentum in silentio ist immer ein schwaches Argument, weil manches, also wir wüssten nur, wenn wir den 1. Korintherbrief nicht hätten, würden wir sagen, Paulus hat das Abendmahl nicht gekannt. Nur weil ein Missstand war im 1. Korintherbrief in der Gemeinde in Korinth, meine ich, deswegen wurde das erwähnt, so wissen wir, dass Paulus das Abendmahl kannte. Wäre das nicht gewesen, hätten wir vielleicht kein Zeugnis davon. Also ich glaube, dass es ganz weit verbreitet war. Ich glaube, dass diese Art, es gibt ja mehrere Formen des geistlichen Redens. Die Seelsorge ist eine Form, die Predigt ist eine Form, die Lehre ist eine Form und die Prophetie ist eben auch eine Form, dass sie uns als großes Geschenk zugedacht ist. Die Frage lautet, ob Jesus kleiner gemacht wird, wenn man zum Beispiel dem Vater mehr Zuwendung, mehr Aufmerksamkeit schenkt. Nein, ich glaube umgekehrt, dass eine Reihe von unseren Gemeinden in Gefahr sind, eine Jesusfrömmigkeit zu praktizieren, die zu wenig ernst nimmt, dass der Vater größer ist als der Sohn. Jesus führt uns zum Vater und ich würde mir im Schnitt wünschen, dass wir dem Vater in unseren Gebeten, in unserer Predigt mehr Raum geben. Und sagst du, ist das nicht ein Gegensatz? Nein, es ist kein Gegensatz, weil Jesus hat gesagt, der Vater ist größer als ich. Also, das ist unser pietistisches Erbe, dass wir eine Jesusfrömmigkeit leben. Die ist in mancher Hinsicht sehr wichtig, aber sie kann auch zu einer Engführung führen. Wir sollten trinitarisch beten, das heißt, wir sollten dem Vater die Ehre geben, dem Sohn und dem Geist, womit ich noch ein neues Fass aufgemacht habe. Wir sollten es auch wagen, den Geist anzurufen, wie es die alte Kirche getan hat und seitdem fast die ganze Kirchengeschichte. Der Geist ist dritte Person der Gottheit, also darf er auch angerufen werden, darf er verehrt werden, darf er angebetet werden. Also, das meine ich nicht, dass hier die Ehre gegeben wird, sondern Jesus ist die Mitte der Gottheit, wenn ich das mal so sagen darf. Oder wie Zinzendorf sagt, der konzentrierte Gott. Und wenn Jesus seine Rolle verkleinert wird, dann sind wir auf der Gefahr, der Ehrlehre zu sein. Ich kann es wahrscheinlich nicht ganz anders sagen, als ich schon gesagt habe. Jesus verströmt sich hinein in die Gemeinde, noch nicht in die Welt. Die Welt ist das Gebiet, das er eines Tages unter seine Füße stellen wird, wenn er wiederkommt. Das heißt die nichtchristliche Welt oder die Schöpfung auch. Es gibt keinen Glauben der Schöpfung an Jesus. Es gibt aber ein Warten der Schöpfung auf Jesus. Und Jesus verströmt seine ganze Gnade, seine Liebe, seine Kraft in die Gemeinde hinein. Das ist sowohl Zusage wie auch Anspruch, dass wir uns auf diese Fülle immer mehr einlassen. Und wie? Ja, das rührt sehr stark an das Thema Geheimnis der Gemeinde. Also, dieser Epheserbrief ist ja der große Brief über die Gemeinde im ganzen Neuen Testament und der misst der Gemeinde eine ganz, ganz hohe Würde zu, weil sie das Abbild dessen ist, was Christus gebracht hat. Gibt es noch einen Beitrag? Das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Heute Abend werde ich noch eine Einheit geben über die kämpfende Gemeinde Epheser 6. Also nach dem Abendessen. Was machen wir denn jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag? Spazieren gehen?